dann setzt sich dasselbe fort im 11. Kapitel des Hebräerbriefs. Da haben wir ja mit der Definition des Glaubens und der Hoffnung angefangen schon. Und dort ist nun, wird dasselbe aufgenommen. Und hier ist nun die Rede von dem Opfer des Sohnes. Und hier bei beiden Stellen sagt, schreibt Paulus, Abraham musste glauben, dass Gott die Toten wieder zum Leben erwecken kann. Und deswegen bekam er dann auch Isaak wieder. Der hat also das geglaubt, oder wie es eben genau heißt im Römerbrief noch, er hat gehofft wieder alle Hoffnung. Das heißt, er war sich nicht sicher, sondern gewiss, dass er sagt, Gott hält sein Wort. Und Gott hat zu ihm gesagt, in diesem Sohn Isaak wirst du Nachkommen haben wie Sterne am Meer und Sterne am Himmel und Sand am Meer. Und er glaubt Gott, dass er das Wort hält. Und deswegen heißt er ja auch nicht etwa Vater des Gehorsams, sondern er heißt Vater des Glaubens. Und Glaube heißt ja, hat mehr die Definition, heißt Hoffnung auf dieser Stufe noch. Das heißt, wenn Abraham auf diese Stimme hin gesagt hätte, nun gut, Gott kann ja seine Meinung ändern, er ist eben Gott, dann nimmt er mir den Sohn wieder. Hätte er die Probe nicht bestanden? Denn die Probe hieß gerade, was wurde er getestet? Ob er, auch wenn er den Sohn tötet, Gott sein Wort hält, dass er ihm in diesen Sohn Nachkommen schenken wird, wie eben die Sterne und den Sand. Und der Hintergrund ist, dass damals in Palästina eben Kindesopfer stattfanden. Das war die größte Kostbarkeit, die ein alter Mann hat, ist sein Erstgeborener. Nicht er selber, wo er sowieso dann bald ins Grab geht. Und da gab es ja erst 200 vor Christus stößt Israel zu dem Glauben durch, dass die Menschen nicht einfach als Schatten in der Unterwelt bleiben, sondern dass sie von Gott wieder ins Leben gebracht werden, in ein neues Leben, zusammen mit dem Gedanken, dass die Schöpfung aus nichts ist. Das haben sie noch nicht am Anfang des Alten Testaments. Da geht es noch nicht um Schöpfung aus nichts. Da gibt es schon Wüst und Leer und da ist schon alles Mögliche da. Erst sehr spät und zu Jesu Zeiten sind es noch die traditionellen Sadduzäer, die nicht daran glauben, dass es eine Auferweckung der Toten gibt. Paulus sagt aber, das muss der Abraham auf seine Weise schon geglaubt haben, sonst hätte er die Probe nicht bestanden. Also damals geschah das und deswegen wird das hier an der Stelle benutzt und Abraham besteht die Probe in der Kraft und Gnade Gottes, dass er sagt, ich halte fest in Hoffnung, wieder Hoffnung, dass Gott mir in diesem Sohn die schenken wird. Und deswegen, als Isaak dann ja auch fragt, wo ist denn das Opfer oder so, dann sagt er, Gott wird schon sehen. Und das, meine ich, müsste man sich klar machen, was hier vorliegt. Und noch ein letztes Wort dazu, erstmal von mir aus. Das besteht uns allen bevor, spätestens in unserem Tod, wenn nämlich wir nicht mehr leben dürfen, jeder Atemzug tut weh, und dass wir dann doch glauben sollen, was Gott uns verheißen hat, ich will, dass ihr das Leben habt und es in Fülle habt, und ich stehe und werde es dir geben, wenn ich dich zu mir geholt habe. Das sollen und dürfen wir dort glauben, wieder alle Hoffnung hoffen, und deswegen ist das auch im Leben lang einzuüben. Dieser Gedanke. Vielleicht wäre hinterher noch zu fragen, warum Gott das eigentlich macht. Dazu kann ich auch nochmal was sagen. Aber dass wir es erstmal so sehen, das ist hier wirklich gemeint. Und von dort her bin ich eben betrübt, dass man in vielen Lehrbüchern und theologischen Handreichungen von den Kollegen heute lesen kann, dass die mit diesem Text nicht umgehen können.
Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol in der Credo-Sendung. Hoffnung ist im Ernstfall Hoffnung wieder Hoffnung. Darüber sprechen wir jetzt gerade mit Herrn Professor Jörg Splett aus Frankfurt. Herr Professor Splett, die Binde- und Lösegewalt ist ja bei der Hoffnung ein ganz großes Kapitel, was wir nicht außer Betracht lassen sollten.
Ja. Und hier geht es ja nochmal darum, das wäre vielleicht auch hilfreich für die Hörer, zu wissen, dass die Rabbinen nennen das, was wir Opfer Isaaks nennen, nennen sie die Bindung Isaaks, weil er eben festgebunden wird auf dem Altar. Und das ist für die Juden fast so zentral wie für uns die Sache mit dem Kreuz und dem Ölberg. Es gibt eine unglaubliche Menge an Literatur und Legendenbildung und Auslegungen dazu, was nochmal ein Grund ist, warum ich so betrübt bin, wenn heute Zeitgenossen das nicht mehr verstehen. Sondern das ist ganz wesentlich, was dorthin gehört. Übrigens unter dieser Menge von Legenden auch solche, wo Isaak auch wirklich geopfert wird. Und dann wird die Asche wieder durch den Tau oder die Tränen der Engel wird wieder neu belebt und er wird wieder neu geschenkt. Also bis dorthin geht dieses Denken und Meditieren der jüdischen Lehrer um diesen Stoff. Ist also ganz zentral gemeint und ganz ernst.
Eine nächste Hörerin hat uns erreicht, Frau Korn. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich möchte was sagen zu dem Verhältnis von Glauben und Wissen.
Ah ja.
Und zwar, erstens mal gibt es ja auch den Ausdruck, ich glaube zu wissen.
Ja.
Schon da ist eine Verbindung. Also natürlich hat der Glaube einen Inhalt. Man glaubt etwas zu wissen. Aber was mir noch wichtiger scheint, ist, dass man eigentlich immer jemandem glaubt.
So ist es.
Es geht gar nicht so sehr um das Was, sondern dass da ein glaubwürdiger Zeuge ist. Und dann würde ich noch was sagen zu den Gründen des Glaubens, zum Begründen. Ich habe mehr Gründe zu glauben, als nicht zu glauben. Nicht wahr? Wir sind ja fast darauf angewiesen, Informationen von anderen zu bekommen.
Ja. Mhm.
Und wir müssen uns ja immer fragen, was ist wahrscheinlicher, sozusagen? Wie viele Gründe habe ich, das für wahr zu halten? Wie viele Gründe habe ich, das nicht für wahr zu halten?
Haben Sie das jetzt nicht ein bisschen verschoben? Also das eine ist, dass ich Gründe habe, jemandem zu glauben.
Ja.
Das andere ist die Frage, wie wahrscheinlich ist das, was ich glaube. Und bei dem ersten habe ich keine Schwierigkeiten. Da stimme ich Ihnen rückhaltlos zu. Ich brauche Gründe, um jemandem zu glauben. Ich muss irgendwie von seiner Glaubwürdigkeit überzeugt sein.
Mhm.
Aber ob es jetzt nun wirklich besonders wahrscheinlich ist, dass ich, so wie ich bin, von Gott mit der Liebe geliebt werde, mit der er seinen Sohn geliebt hat, da hätte ich schon meine Probleme. Also ich glaube nicht, dass die Wahrheit unbedingt immer wahrscheinlich ist.
Ja, da bin ich mit Ihnen einverstanden.
Nicht?
Ja, da bin ich einverstanden.
Vielen Dank. Nee, denn da käme, sonst wären wir im Nu wieder in der Gefahr, den Glauben doch bloß als eine Hypothese zu verstehen. Denn da müssen wir es so machen. Bei der Hypothese sammeln wir Wahrscheinlichkeitsüberlegungen und sagen, das wäre jetzt mal eine Erklärung. So hat man früher gedacht, die Sonne dreht sich um die Erde und dann die Erde dreht sich um die Sonne oder was auch immer. Mit dem Phlogiston und hinterher haben wir dann doch gesehen, nein, wir nennen das besser Oxidation. Aber eben, insofern sind wir dann wieder ganz einig. Danke.
Ja, danke schön, Frau Korn, für Ihren Anruf. Herr Professor, Hoffnung, im Ernstfall Hoffnung. Hoffnung ist ja was Positives und was Beruhigendes. Und wenn jemand sagt, ich habe keine Hoffnung mehr oder gar, es ist ein hoffnungsloser Fall, was bleibt denn dann noch? Die
Eben,
Liebe?
Das ist wirklich betrüblich. Andererseits, Josef Pieper in seinem Buch über die Hoffnung fängt damit so an, dass er sagt, er kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass ein Philosoph für die Hoffnung ist. So in die Philosophiegeschichte geguckt. Und wir haben ja auch solche Sprichwörter, dass wir sagen, Hoffen und Harren hält manchen zum Narren und Hoffnung ist Wolkenschieben oder so. Also es gibt immer wieder auch von dort her Gründe, die Stoa, die eben sagt, ich hoffe nichts. Oder zum Beispiel, ja, wie heißt denn der von der Grieche, der auf Kreta da begraben ist, der Katanzakis. Der hat auf seinem Grab stehen, ich hoffe nichts, ich fürchte nichts, ich bin frei. Also der gerade sagt, ich mache mich nicht in Hoffnungen abhängig. Und das ist eine große Tendenz, gerade bei einer bestimmten Sorte von Philosophie, in der Stoa oder so. Nicht? Dass sie sagen, hoffen, da macht man sich schon Wunschträume, sondern man muss hart und real der Wirklichkeit ins Auge gucken. Aber da gilt genau das, was Sie eben vorhin gesagt haben. Was bleibt da noch übrig, wenn ich sage, hier ist nichts zu hoffen?
Mhm. Ich mache mal ein Beispiel, Herr Professor. Wenn ein Mensch, ein lieber Mensch, sehr krank wird und es ist wirklich hoffnungslos und er stirbt, dann bleibt doch die Liebe.
Es bleibt die Liebe, aber es bleibt vor allen Dingen auch tatsächlich Hoffnung, und zwar eben über den Tod hinaus. Mir fällt, wie Sie das jetzt so sagen, fällt mir eine Unterscheidung ein, die ein Philosoph, ein Arztphilosoph gebracht hat. Der hat geschrieben, so in der Beobachtung auf eben den Sterbeprozess, dass hier, und zwar französisch, der sagt, es brechen in diesem Sterbeprozess irgendwann die Hoffnungen zusammen. Und das ist dann Espoir im Französischen. Sagt er, aber wenn das richtig gelebt wird, kann dann daraus die Espérance aufstehen. Also im Zusammenbruch der Espoir, ich kann tatsächlich nicht mehr hoffen, hier weiter zu leben und das noch zu erleben oder das zu tun, das nicht mehr. Aber ich kann tiefer hoffen, dass mein Leben nicht vergebens ist, dass ich aufgenommen und aufgehoben bin, dass ich eine Zukunft habe, dass ich eben genau das habe, wovon ich im zweiten Schritt gesprochen habe, dass ich über die diesseitige Hoffnung, die horizontale Hoffnung, hinaus in die vertikale Hoffnung komme.
Und das dann in die Theologie hineingesenkt, heißt es dann, wenn ich an Jesus Christus glaube und ich glaube an Gott, dann glaube ich auch an die Hoffnung und an die Auferstehung und sozusagen natürlich auch an die Wiederkunft des Herrn.
So ist es. Das ist, kommt also von dort hinein, und das ist dann auch der Kern unserer Hoffnung eben. Nicht eben das Hiesige, da hatte ich auch Pater Rana angesprochen, und er sagt, natürlich dürfen wir auch das Hiesige hoffen, aber bitte, das ist nicht der eigentliche Kern unserer Hoffnung.
Ein schönes Schlusswort, Herr Professor Späth. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und danke, dass Sie uns auch so viel gelehrt haben, gerade über Glaube, Hoffnung und letzten Endes auch Liebe und die Gewissheit und das Wissen.
Nein, vielen Dank für den Austausch meinerseits. Und Ihnen einen guten Abend und auch den Hörern und Hörerinnen.
Dankeschön. Liebe Hörer, wenn Sie sich für diese Sendung interessieren, wenn Sie sie gerne noch einmal hören möchten, sie wurde für Sie aufgezeichnet, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter 08323 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst, das ist die 08323 9675120. Gerne dürfen Sie dort anrufen und sich eine CD bestellen. Sie wird Ihnen dann zugeschickt. Dieser Service ist von uns für Sie kostenlos. Wir freuen uns aber über jede Spende. Wenn Sie die Möglichkeit für das Internet haben, schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. Noch einmal unsere Internetadresse www.horeb.org. Dort können Sie sich die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen und erneut anhören. Und auch im Infofeld zu unserer Sendung sind viele Informationen gespeichert. Schauen Sie einfach vorbei www.horeb.org. Danke, dass Sie sich so zahlreich mit eingebracht haben. Alles Gute und auf Wiederhören, sagt Andreas Martin.